Du hörst Folge 151. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Raus aus dem Hormonchaos. Mein Name ist Alex Broll, ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Es ist so schön, dass du hier bist, dass wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Komm, lass uns gemeinsam schauen, was du tun kannst, um deine Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und lass uns heute mal genauer reinschauen, was vielleicht bei Brustkrebs auch noch eine Rolle spielen kann. In dem Sinne wollen wir uns heute mit den Östrogenmetaboliten beschäftigen. Schwieriges Wort, aber ich kann dir versprechen, es lohnt sich, wenn wir da heute mal hingucken. Na, bist du bereit? Hallo, herzlich willkommen, wie geht's dir? Ja, also mir geht's großartig. Ich stehe kurz vorm Beginn des neuen Semesters und habe tatsächlich ja einiges in den letzten Wochen gemacht. Unter anderem war ich in 2 Formulaturen. Das ist eigentlich kein wirklich, also es ist ein fancy Wort für Praktikum. Aber keiner würde wahrscheinlich Praktikum so toll finden wie Formulatur. Leute gucken immer ganz komisch, was ist denn eine Formulatur? Ach, es ist ein Praktikum. Also nichts anderes als ein Praktikum, wo man einfach zuguckt und lernt, so ein bisschen natürlich in die Praxis reinschauen kann, denn im Studium ist ja viel sehr theorielastig. Und wenn man Glück hat, kann man sogar schon ein bisschen was tun. Das hatte ich tatsächlich auch. Ich durfte ein bisschen, ja, am Ultraschallgerät sitzen, als ich auf der Inneren war und da so ein bisschen mitlaufen konnte. Ich durfte Blut abnehmen üben und einfach ganz viel den Ärzten über die Schulter gucken. Und das ist tatsächlich, finde ich, ganz, ganz wichtig, denn das prägt natürlich auch dann das spätere Arztsein. Und es macht natürlich Spaß, dann auch ein Stück weit die Theorie in die Praxis zu nehmen, auch wenn noch viel Theorie vor mir liegt. Denn ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis ich dann auch wirklich mich Dr. Med nennen kann. Denn daran bin ich auch gerade. Ich habe im August mit der Arbeit an meiner Doktorarbeit begonnen. Wenn man es genau nimmt, dann eigentlich auch erst im September. Aber im August habe ich mich da sehr explizit drum gekümmert. Es klingt fancier, als es ist. Denn im Moment ist es tatsächlich nur, in Anführungszeichen, Daten zusammentragen. Es ist tatsächlich ein Thema, das mich vielleicht nur so mäßig interessiert und gar nichts mit Hormonen zu tun hat. Aber das macht letztendlich nichts, denn Medizin ist per se für mich persönlich ein sehr, sehr interessantes Fach. Und da ist alles letztendlich spannend. Also bin ich da gerade auch ziemlich busy, denn bis zum Ende des Jahres wollen wir alle Daten zusammengetragen haben, sodass daraus dann tatsächlich auch, naja, im Prinzip das Thema für diese Doktorarbeit entstehen kann. Also im Moment ist es wirklich nur Basics, Grundlagenarbeit. Im Moment sammeln wir tatsächlich nur aus der Vergangenheit von eben abgelaufenen Operationen Daten über Patienten, von Blutwerten über andere Daten, wie war der Raucher, hatte der Hypertonus, also ein Bluthochdruck etc., um daraus dann natürlich auch Fragestellungen ableiten zu können für bessere Therapieoptionen. Also das ist tatsächlich dann eben wirklich hier Studienarbeiten. Ziemlich spannend, wenn man dann erstmal da so reingekommen ist. Am Anfang fühlt man sich so ein bisschen überwältigt von den ganzen Infos und Daten, die man zusammensammeln muss, was nicht immer so einfach ist. Aber so langsam, I get the hang of it. Das ist schon ganz spannend. Also ja, das Leben ist bei mir auf jeden Fall nicht still und nichtsdestotrotz ist natürlich der Podcast ein bisschen mein Baby und etwas, was mir wahnsinnig am Herzen liegt. Und ich würde es um kein Geld der Welt aufhören wollen und deswegen auch also eine weitere Folge und ganz besonders jetzt im Oktober, so wie ich dir das letzte Folge ja schon angekündigt habe, wollen wir uns mit Brustkrebs beschäftigen, denn natürlich sollte Brustkrebs einfach grundsätzlich für uns Aufmerksamkeit haben, aber es ist, finde ich, gar nicht schlecht, mal wirklich so einen ganzen Monat mit Aufklärung, mit Aufmerksamkeit diesem wichtigen Thema zu widmen. Und naja, wir sind gerade im Breast Cancer Awareness Month und deshalb darf auch der Podcast sich damit beschäftigen. Wir werden heute auf jeden Fall ein bisschen auch so Quervernetzungen zur letzten Folge machen. Hast du die also nicht gehört, würde ich dir dringend empfehlen, erstmal Folge 150 zu hören, damit du einfach so ein bisschen die Basics vielleicht hast oder einfach auch die Quervernetzungen mitbekommst und einfach dann auch verstehst. Wobei, das wird schon nicht so dramatisch sein, das sind wirklich nur Kleinigkeiten. Grundsätzlich sind die Folgen schon aber auch abgeschlossen. Wir wollen also heute über die Östrogenmetaboliten sprechen. Ein Metabolit ist immer praktisch etwas, was weiter verarbeitet wurde. So, das ist vielleicht schon mal das Wichtigste heute. Wir wollen also nicht direkt über die Östrogene sprechen, aber müssen letztendlich da anfangen, damit wir uns da praktisch zu den Metaboliten vorarbeiten. Wenn wir über die Östrogene sprechen, dann ist ja das so umgangssprachlich einfach so das Hormon, das Östrogen. Und wenn man eben hier auch sich dann so bestimmte Begriffe anschaut wie Östrogendominanz, dann könnte man meinen, naja, das Hormon, das Östrogen ist also dominant. Das ist aber tatsächlich so nicht ganz korrekt, denn eigentlich sind die Östrogene eine Gruppe von Hormonen. Der Begriff Östrogen ist praktisch der Überbegriff für dann ungefähr eine Gruppe von 30 verschiedenen Hormonen. Und da haben wir eben drei Hormone von, die ganz besonders wichtig für uns sind. Und über die wollen wir heute sprechen, weil die werden letztendlich halt auch weiter verstoffwechselt und die haben eben so ihre unterschiedliche Wirkung. Und du hast mich wahrscheinlich auch im Podcast eher mehr sprechen hören vom Estradiol oder auch Östradiol. Das E oder das Ö ist tatsächlich nur so ein bisschen einfach nur eine geänderte Aussprechweise. Im Englischen heißt es Estradiol, ich kann es glaube ich gerade auf Englisch gar nicht aussprechen, und im Deutschen würde man sagen Östradiol oder Estradiol, also das ist so ein bisschen interchangeable. Dann gibt es aber tatsächlich noch zwei weitere Hormone aus der Östrogengruppe, das Östriol und das Östron. Und die gucken wir uns jetzt erstmal gerade so im Kurzen an. Das Östron, das ist im Prinzip kein Hormon, mit dem wir irgendwas anfangen können. Das ist, naja, wenn man so möchte, eine Art von Speicherform in Anführungszeichen. Aus dem Östron kann Estradiol oder Östradiol gebildet werden und das hat eine so milde Wirkung, das bindet kaum an irgendeinen Östrogenrezeptor. Das ist also wirklich nur eine Speicherform. Nochmal kurz für dich zur Erinnerung. Hormonwirkung jetzt bei den Steroidhormonen, also dem Estradiol, Progesteron, Cortisol, funktioniert tatsächlich nur mit Rezeptor. Also wir haben ein Hormon, das Hormon muss an einen Rezeptor binden und dann erst passiert praktisch die Wirkung. Das ist ganz wichtig, nochmal im Kopf zu haben, weil das spielt tatsächlich für die Wirkung eine große Rolle. Der Rezeptor ist nämlich letztendlich dann der Schlüssel, wobei es eher das Schloss ist, für die Wirkung. Also ohne den Rezeptor gibt es gar keine Wirkung. Das Estradiol oder auch Östradiol genannt, hat die stärkste Wirkung dieser Östrogenhormone. Und das kennen wir halt auch und das ist ja etwas, was uns einfach dann auch immer wieder begegnet als Frauen und das steht synonym für das praktisch das Östrogen, wenn man davon spricht. Das ist zuständig für unsere Zyklusregulation. Das ist letztendlich dann auch am Anfang der Teenagerzeit, also der jugendlichen Zeit, dafür verantwortlich, dass wir eben Brüste ausbilden, dass sich die Brüste entwickeln, dass wir eben unsere erste Periodenblutung bekommen. Also für all das, was Frau ausmacht, auch die Hüften, die sich entwickeln, das ist eben auch die Wirkung des Estradiols. Und typisch ist aber auch, dass das Estradiol tatsächlich eben auch nach der Menopause ganz natürlich physiologisch abfällt. Ja, wir haben dann eben keine Periodenblutung mehr und auch das Estradiol fällt damit dann eben auch ab. Das ist dann eben auch häufig für diese blöden Wechseljahrsbeschwerden mit verantwortlich und ist eben dann diesem starken Abfall und davor diesem sehr starken Hin und Her wie bei der Achterbahnfahrt dem Estradiol zu schulden bzw. eben anzurechnen. Das Estriol oder Östriol, das hat auch eine relativ milde Wirkung am Rezeptor. Die binden halt dann am Östrogenrezeptor. Ich nenne das gerne das in Anführungszeichen Schleimhauthormon. Spannend ist übrigens auch, dass das Östriol, das das Östrogenhormon der Schwangerschaft ist, also da ist es dann nicht das Estradiol, das hier praktisch die Östrogene am häufigsten vertritt, sondern da ist es das Östriol oder Estriol. Nur so kleine Notiz am Rande. Diese Hormone bleiben natürlich nicht ewig und 3 Tage in unserem Körper, sondern die werden letztendlich verstoffwechselt. Wenn die praktisch ihre Arbeit am Rezeptor erledigt haben, dann muss irgendwie der Körper damit einfach was machen, dass er die los wird, weil der Körper bildet ja auch wieder neues Estradiol, neue Östrogene. Und das, was dann praktisch damit passiert, mit diesen Östrogenen, mit diesen Hormonen ist, die werden praktisch ein bisschen umgebaut und weiter verstoffwechselt und da entstehen sogenannte Metaboliten, Östrogen-Metaboliten. Und das Spannende ist tatsächlich, das hat man erst in den letzten Jahren auch so wirklich verstanden und damit dann auch ein bisschen weiter gearbeitet, diese Metaboliten wirken auch mitunter als Wachstumsfaktoren und natürlich auch selbst das Estradiol oder auch, also vor allem das Estradiol, wirkt eben auch als Wachstumsfaktor. Das hat ja damit zu tun, dass einfach auch ganz natürlicherweise das Estradiol, wenn es seine Wirkung entfaltet am Rezeptor, zum Beispiel ja auch für den Aufbau der Gebärmutterschleimhaut zuständig ist, das heißt ja auch, dass sich da Zellen, Schleimhautzellen entwickeln, damit die Gebärmutterschleimhaut wächst. Also das hat ja schon was mit Wachstum zu tun. Das ist ja primär die Aufgabe dieses Estradiols. Wenn aber tatsächlich also diese Funktion praktisch übermäßig zum Tragen kommt, diese Wachstumsfunktion, dann kann das blöderweise auch eine Krebszelle zum Wachsen bringen. Ja, und das ist dann genau das, auch wenn man zum Beispiel davon spricht, dass es gegebenenfalls ein hormonrezeptorpositiver Brustkrebs ist. Dann ist also praktisch bei diesen Krebszellen, dann sind eben bestimmte Rezeptoren an dieser Krebszelle dran. Da kann dann das Östrogen ebenfalls dran docken. Und weil aber das praktisch wie ein Schlüssel auf Schloss passt, ist das dann gegebenenfalls der Initiator für das weitere Wachstum von weiteren Krebszellen. Und das ist ja dann eben proliferativ, also es wächst weiter, es entwickelt sich weiter. Das ist nicht gut. Wir wollen das Wachstum von Krebszellen auf jeden Fall möglichst gering halten. Und man hat so ein bisschen rausgekriegt, woran liegt das denn, wenn das möglicherweise so eher in die proliferative Ecke, also so in die eher krebserzeugende Ecke rutscht. Da spielen Hormonungleichgewichte auf jeden Fall eine Rolle. Also das spielt einfach begünstigend mit hinein. Es ist nicht zu 100% dann so, dass wenn ich ein Hormonungleichgewicht habe, dass ich dann also zwingend Brustkrebs bekomme. Das bitte hier an dieser Stelle nochmal genau erklärt, beziehungsweise da verweise ich gerne nochmal an die letzte Folge. Hormoneinnahme ist auf jeden Fall auch mit ein Thema. Da haben wir darüber gesprochen, dass das mit ein begünstigender Faktor sein kann. Im Übrigen ist es aber auch so, wenn zum Beispiel nicht ausreichend sexualbindendes Globulin, SHBG, im Blut ist, dann ist das auch schwierig, weil dann bindet praktisch dieses Globulin freie Hormone nicht weg und dann können die wirken und das ist auch wieder eher schlecht. Und wir wissen ja auch, nochmal die kleine Referenz zur letzten Folge, dass offensichtlich bei der Gabe von Estradiol mit synthetischen Gestagenen hier offensichtlich auch es eine eher Tendenz Richtung Brustkrebs gab bei den Studien, die ausgewertet wurden, bei der alleinigen Gabe von Estradiol ja nicht. Also da spielt eben auch die Hormoneinnahme eben, wie gesagt, eine Rolle. Wir gucken uns mal ganz kurz an, wie das überhaupt funktioniert, wie Östrogene gebildet werden. Ich erkläre das meinen Klientinnen immer so, dass man sich das im Prinzip so ein bisschen wie so ein Busfahrplan vorstellen kann, ganz vereinfacht erklärt. Denn die Grundsubstanz, aus der Steroidhormone gebildet werden, ist das Cholesterin, also ein Fett. Und Steroid steht letztendlich für nichts anderes als Fett im weitesten Sinne. Und dann entsteht aus dem Cholesterin, weil es ein bisschen umgebaut wird, das Pregnenolon. Das ist so ein bisschen das Mutterhormon. Aus dem Mutterhormon kann auch Aldosteron gebildet werden. Das ist ein Mineralkortikoid. Darum brauchen wir uns nicht kümmern. Aber aus einem Pregnenolon kann dann eben auch praktisch weiter, wie in so einem Fahrplan, in so einer richtig ganz geordneten Reihe, eben dann können die unterschiedlichen Hormone entstehen. Und das ist letztendlich, glaube ich, ganz wichtig, sich klar zu machen, naja, aus einem Pregnenolon entsteht nicht sofort gleich ein Östrogen oder ein Östradiol oder wir nennen sie auch mit E, Estriol, sondern das folgt immer einer bestimmten Abfolge. Und zwar ist es so, dass aus dem Pregnenolon praktisch DHEA, also Dehydroepiandrosteron entstehen kann oder über einen anderen Umwandlungsweg dann auch Progesteron. Und dann kann aus einem DHEA kann Östron entstehen oder wenn das DHEA sich noch weiter einfach umwandelt zu Androstendiol, dann wird das zu Estradiol. Ja, also das geht aber immer praktisch den gleichen Weg. Und das macht eigentlich total Sinn, wenn man sich überlegt, das muss halt auch irgendwie energieeffizient sein und der Körper kann das DHEA benutzen, ein Teil davon kann aber auch umwandeln. Androstendiol letztendlich hat auch seine Wirkung, kann aber dann letztendlich auch wieder noch weiterverwendet werden. Und Progesteron, wissen wir, kann er auch verwenden. Und wenn er das ein bisschen umwandelt, dann wird das zu Cortisol. Und wenn er das aber noch ein bisschen umwandelt, dann ist es wieder beim DHEA. Also so macht sich der Körper das relativ einfach und verbraucht möglichst wenig Energie, damit nicht ständig irgendwo alle Enzyme an gleicher Stelle ganz viele verschiedene Hormone machen müssen, sondern es folgt immer so einer guten Abfolge. Na, und das, was letztendlich für uns ganz wichtig ist, ist, wenn DHEA oder Androstendiol, so heißen diese zwei Hormone, wenn die gebildet werden, dann gibt es ein Enzym, die sogenannte Aromatase, die dann eben aus dem DHEA Östron bilden kann oder aus dem Androstendiol das Estradiol oder Östradiol. Ja, das macht die Aromatase. Und hier kommt jetzt nochmal ein kleiner Link zur letzten Folge, als ich ja erzählt habe, dass das Übergewicht auch so eine Rolle spielt bei der Entstehung von Brustkrebs. Und zwar ist es so, dass die Aromatase, dieses Enzym, das aus DHEA und Androstendiol Östron und Östradiol macht, dass das tatsächlich bei erhöhtem Körpergewicht, also bei Adipositas oder eben Übergewicht, deutliches Übergewicht, es muss schon ein bisschen Fettgewebe da sein, dass da die Aromatase extrem aktiv ist und also jedes DHEA, das es irgendwie praktisch unter die Finger bekommt, dann auch umwandelt in Östron oder eben auch Androstendiol in Estradiol und damit tatsächlich auch der Östrogenspiegel generell, aber ganz besonders der Estradiolspiegel steigt. Denn wir erinnern uns ja auch an die letzte Folge, das Östron ist ja auch praktisch die Speicherform vom Estradiol. Und wenn der Körper halt dann letztendlich einfach immer auch Nachschub hat vom Östron zum Estradiol, dann ist einfach eine große Menge an Estradiol da. Das ist übrigens zum Beispiel auch der Grund, warum zum Beispiel Männer dann auch, wenn sie sehr übergewichtig sind, auch so einen Brustansatz entwickeln. Weil dann tatsächlich einfach auch viel Estradiol zu den sekundären Geschlechtsmerkmalen der Frau im weitesten Sinne führt. Ne? Also Brustentwicklung. Das sollten wir uns auf jeden Fall merken. Wir sind dann gegebenenfalls eben auch schnell in der Östrogendominanz. Das gilt sowohl für die Männer, aber natürlich auch für die Frauen. Und bei denen ist, wir haben ja grundsätzlich eh immer ein bisschen mehr Fettgewebe, einfach Hüften, ne? Das ist ja einfach genetisch so ein bisschen vorgegeben, ist also unsere Aromatase gegebenenfalls eh schon immer ein bisschen aktiver als vielleicht bei schlanken Männern etc. Also kann auch da natürlich dann ein bisschen mehr Körperfett auch die Östrogendominanz mit begünstigen. So. Das jetzt aber nur am Rande. Wir wollen jetzt gar nicht so genau über die Östrogendominanz sprechen. Da gibt's ja jede Menge Folgen hier im Podcast. Da lade ich dich dann auch gerne zu ein, die dann jetzt, wenn dich das irgendwie packt, da noch mehr erfahren zu wollen, da noch mal reinzuhören. Da kann auch möglicherweise hier dir mein kleiner Mini-Audiokurs, den du dir tatsächlich kaufen kannst, also käuflich erwerben kannst, der kann dir da vielleicht auch nochmal ein bisschen die Augen öffnen. Da ist es nämlich wirklich so, dass ich ganz explizit über die Östrogendominanz, den Progesteronmangel spreche und dir auch echt wirklich gute Tipps an die Hand gebe, was einfach auch gegen Östrogendominanz und Progesteronmangel wirkt, mit an die Hand gebe. Sehr konkret und einfach auch zusammengefasst in 2 Stunden, aber in kleine Kapitel zusammengefasst, also wirklich so für dich auch in kleinen Häppchen konsumierbar. Findest du tatsächlich auch bei mir auf der Seite unterm Button oder dem Navigationsreiter Kurse. Aber zurück zu unseren Östrogenen. Die Östrogene, Östron, Östradiol, Östriol, die, wenn die ihre Arbeit erledigt haben, dann wollen wir die natürlich auch loswerden. Und da ist unsere Leber mit beteiligt. Der Abbau der Östrogene findet also in der Leber statt. Dazu muss man wissen, dass praktisch dieser Abbau in 2 Teile geteilt ist. Es gibt halt einen ersten und einen zweiten. Letztendlich ist es einfach nur für dich wichtig, dass du weißt, dass es ein bisschen geteilt ist, 2 geteilt, dass da aber jedes Mal Enzyme mit dran beteiligt sind. Und je nachdem, wie die Enzyme arbeiten, ist es dann so, je nachdem, was praktisch rauskommt, das ist nämlich so ein bisschen unterschiedlich, gibt es einfach unterschiedliche enzymatische Prozesse, hat dann praktisch das Ergebnis der Metabolit, das Stoffwechselprodukt, das da entsteht, dann eine schützende Wirkung vor Krebs im weitesten Sinne oder eben eine kanzerogene Eigenschaft. Das heißt, es kann sowohl schützen, was da rauskommt, als auch eben proliferativ wirken, also eher das Wachstum begünstigen. Und grundsätzlich macht unser Körper auch im gesunden Zustand, wenn alles gut ist, wenn wir gesund sind, alles in einem entsprechend gesunden Verhältnis. Also es werden immer so ein bisschen Stoffe gebildet, die eher proliferativ wirken, aber es werden auch immer genügend schützende Stoffe gebildet. Und genau dieses Verhältnis wie bei Progesteronmangel und Östrogendominanz, die beiden Hormone stehen einfach idealerweise in einem guten Verhältnis. Und so ist es bei den Östrogenmetaboliten auch. Die stehen in einem guten Verhältnis zueinander. Und dann, wenn das Verhältnis passt, das wurde einfach auch statistisch ausgewertet und da wurden Durchschnittswerte ermittelt, dann kann man sagen, das Risiko ist 0 oder eben, wenn das Verhältnis nicht passt, wenn eher mehr von den schädigenden Metaboliten da ist, dann ist das Verhältnis also nicht optimal und dann hat es eher ein erhöhtes Brustkrebsrisiko. Und das kann man tatsächlich auch im Labor messen lassen. Das ist abhängig vom Labor, wie die das nennen. Beim Labor BioVis zum Beispiel nennt sich das Östrogenmetaboliten und andere Labore, ich glaube, das Labor Ganz Immun nennt das Estronex. So, ich schreibe dir das auf jeden Fall mal in die Shownotes, dass du da so ein bisschen nachgucken kannst. Ich empfehle das allerdings immer über einen Therapeuten zu machen, weil in der Regel das nicht so ein Selbsttest ist, den man sich so in der Regel über so ein Bundle online bestellen kann. Das verifiziere ich aber nochmal, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Was letztendlich bei diesem Test untersucht wird, ist ein Abbauvorgang, der sich so 3 teilt. Und zwar werden die Stoffe Östron, Östradiol und Östriol, die werden über, nennen wir sie 2, 4 und 16 Pathway oder Weg praktisch verstoffwechselt. 2, 4 und 16 Alpha. So. Die müssen wir uns eigentlich nur merken. 2, 4 und 16 Alpha. Die sind ein bisschen, die unterscheiden sich so ein bisschen, was da letztendlich passiert wird und gemacht wird, aber so. Die Quintessenz dessen ist, dass einfach über den 2-Weg, zum Beispiel auch mit ein bestimmtes Enzym, die COMT, COMT, Tee, die Katechol-O-Methyltransferase. Ja, musst du dir auch nicht merken. Wollen wir aber in der darauffolgenden Folge, also in Folge 152, nochmal drüber sprechen, weil das total wichtig ist, wenn wir über genetische Polymorphismen sprechen wollen. Wenn praktisch über diesen Zweierweg die Stoffe abgebaut werden und dieses Enzym, die kommt also auch super gut funktioniert, dann entstehen schützende Stoffe. Und das steht tatsächlich eben dann praktisch dem Brustkrebsrisiko entgegen. Das schützt vor Brustkrebs. Wenn wir uns jetzt die anderen Wege angucken, den Viererweg oder diesen 16-Alpha-Weg, um das wirklich ganz vereinfacht zu erklären, dann ist es so, dass wenn bei diesem Viererweg praktisch auf der Hälfte des Weges sich viel von diesem Stoff ansammelt und dann dieses Enzym, die kommt, die Katechol-O-Methyltransferase, dann auch noch ziemlich langsam arbeitet, dass ich zu viel von diesem Zwischenprodukt auf dem Viererweg habe. Und das ist leider sehr ungünstig, denn das wirkt eher prokanzerogen. Wenn die kommt, gut arbeitet, und das ist abhängig von einer guten Leberleistung, aber natürlich auch von genetischen Faktoren, dann kann das wieder ausgeglichen werden, ist praktisch das Endprodukt am Ende dieses Viererwegs alles wieder fein, dann wird das, was praktisch als Zwischenprodukt übrig bleibt, super schnell abgebaut, und dann habe ich da auch wieder kein Problem, dann ist also auch der Viererweg nicht schlimm. Und also nicht prokanzerogen, aber wenn letztendlich viel auf dem Viererweg praktisch in der Mitte anfällt, dann ist das nicht so gut. Und das kann man eben über so einen Labortest sehr gut rausbekommen. Und das gilt übrigens auch für diesen 16-Alpha-Weg. Da ist es so, dass wenn da tatsächlich die Werte über der Norm sind, also praktisch so über den rechten Rand, über den Referenzbereich auf der rechten Seite hinausrutschen, dass das eine stark kanzerogene Wirkung haben kann, weil nämlich dieses Stoffwechselprodukt, das da dann übrig bleibt, es wirkt stark proliferativ an eben diesen Tumorzellen, und das kann natürlich dann eben die Entwicklung von Brustkrebs begünstigen. Wir merken uns, 2 ist gut, wirkt schützend. 4 ist so abhängig davon, wie eben praktisch das Endprodukt im Verhältnis zum Zwischenprodukt ist. Und die 16-Alpha ist jetzt so auf jeden Fall eher prokanzerogen. Und das kann man eben über so einen Test tatsächlich ganz gut eben erstmal so eruieren, wo bewege ich mich. Und natürlich kann ich aber auch praktisch diese unterschiedlichen Wege, 2, 4 und 16 Alpha, ein Stück weit auch stärken. Ganz besonders, wenn ich zum Beispiel meine Leber, weil das ist ja praktisch das Organ, wo der Abbau passiert, die sollte ich auf jeden Fall stärken. Ganz, ganz wichtig. Und dann helfen zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsstoffe, das Indol-3-Carbinol oder auch das 3-3-Diindolylmethan, das DIM, das sind Stoffe, die sind zum Beispiel auch in Kohlsorten enthalten. Die haben eben praktisch eine Wirkung auf diesen Zweierweg, sodass also viel praktisch auf diesem Zweierweg abgebaut wird und dann also viel schützende Metaboliten praktisch entstehen. So in der Kürze erklärt. Wichtig ist dann aber natürlich auch, dass ich mich um ein gutes Darmmilieu kümmere, denn dann wird das nämlich auch über den Darm ausgeschieden. Wenn dort der Darm nicht gut passt, da habe ich ja auch schon mal über die Glucuronidase gesprochen, die da im Darm sitzt, wenn die sehr fleißig ist und übermäßig aktiv, weil der Darm nicht gesund ist, dann wird praktisch, werden diese Östrogenmetaboliten zurückgebaut zu ihren Ausgangszustand und dann werden sie praktisch wieder recycelt und dann habe ich das gleiche Problem wieder und damit natürlich eine Stärkung der Östrogendominanz und dann natürlich immer wieder den Abbau über die Leber. Das macht die Leber natürlich irgendwann müde und die Gefahr, dass irgendwann die Leber tatsächlich, weil sie überlastet ist, eben nicht mehr gut arbeitet, die Enzyme einfach auch nicht mehr gut arbeiten können, ist dann natürlich auch größer. Wichtig ist natürlich auch, sich klar zu machen, dass diese Enzyme, die bei diesen Abbau Prozessen mit beteiligt sind, die brauchen auch immer Kofaktoren. Kofaktoren wie Vitamin C, B12, B6. Also all das, was ich hier im Podcast ja auch schon mitgegeben habe, ist oft nicht nur einfach aus Spaß und Freude, sondern weil es hier natürlich auch viel darum geht, wirklich Körperprozesse, Stoffwechselprozesse, wo Enzyme essentiell Kofaktoren brauchen, damit sie überhaupt arbeiten können, um die einfach auch am Laufen zu halten. Puh, das war auf jeden Fall eine Menge. Und letztendlich kann man ganz oft das natürlich nicht ganz so greifen. Also deswegen empfehle ich dir gerne da nochmal reinzuhören, wenn du so ein bisschen das vielleicht verarbeitet hast. Ich gebe dir auf jeden Fall in die Shownotes zur heutigen Folge. Das wäre dann www.alexbroll.com/151. Mal zwei Bilder rein von diesen Abbauwegen und von auch diesem Hormonweg vom eben Cholesterin über das Pregnenolon zu den Östrogenen, aber dann eben auch den Abbauweg. Dort findest du dann eben auch zum Beispiel den Link zu diesem Mini-Audiokurs zurück ins Hormongleichgewicht, wo ich einfach auch ganz viel über das Thema Östrogendominanz, Progesteronmangel spreche und wie du dann eben Leber und Darm stärken kannst. Das sind wirklich Hands-on-Tipps und Ideen, was du wirklich direkt von zu Hause aus machen kannst. Oder noch eine ganz tolle Idee, das habe ich jetzt in den letzten Wochen erst initiiert, und zwar arbeite ich ja mit meinen Klientinnen in so einer Art Hybridversion, dass ich mit denen natürlich im 1:1 ganz individuell Therapiepläne, Empfehlungspläne entwickle und eben auch im Coaching mit denen arbeite, aber dass wir natürlich auch Basics, Grundlagen einfach auch bearbeiten müssen, und dadurch, dass sie sich nicht ändern, habe ich das praktisch in ein Online-Konzept, in ein Lernkonzept hineingepackt, in dem die Klientinnen eben so in ihrem eigenen Tempo Videos, Audios oder einfach auch Material lesen können zu den verschiedenen Themen, eben Schilddrüse, Sexualhormone, Nebenniere, Verdauung, mental, emotionales Gleichgewicht. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich diesen Klientinnen, mit denen ich 1:1 arbeite, immer auch noch die Gelegenheit gebe, unabhängig von unseren 1:1 Terminen, auch noch in der Gruppe zusammenzukommen, eben in der Hormonfragestunde, die dann in diesem Rahmen mit 4 bis vielleicht 6, manchmal 8 Teilnehmerinnen dann stattfindet, und wir uns an jeden dritten Dienstag im Monat zusammensetzen um 20 Uhr, nicht um 18 Uhr, sondern um 8 Uhr abends oder 20 Uhr abends, und dann ich erstmal Rede und Antwort stehe auf all die Fragen, die aufkommen von jeder einzelnen Teilnehmerin. Manchmal dann auch noch andere Themen, Wunschthemen besprochen werden, ich vielleicht noch so kleine Zusammenfassungen oder kleine Vorträge dazu biete. Und das ist eben eine ganz, ganz tolle Möglichkeit, weil dann Fragen, einfach die ganz aktuell aufgekommen sind, einfach auch ganz aktuell und schnell beantwortet werden können. Also das ist eine tolle Möglichkeit, und ich biete jetzt seit einigen Wochen praktisch einen Schnuppermonat an. Das ist ohne 1:1 Coaching, wirklich einmal reinzugucken in die Materialien vom Sexualhormonteil aus dem Online-Bereich des Kurses, praktisch aus dem Lehrvideos, aus dem Lernbereich dieses Hybridmodells und eben die Hormonfragestunde mit dabei, für eben auch wirklich kleines Geld. Da kannst du auch in den Shownotes einfach dem Link folgen, dann kannst du einfach mal reinlesen oder mir einfach mal eine E-Mail dazu schreiben, wenn dich das ganz besonders interessiert. Kann ich dir da auch gerne noch ein bisschen Material bzw. mehr Informationen schenken. Lies gerne einfach mal rein. Ich habe dazu aber eine wirklich gute Seite, die du nutzen kannst für mehr Informationen, und wirklich, dann kannst du dazukommen, einmalig bei der Hormonfragestunde dabei sein und dann eben sowohl von den Fragen der anderen Teilnehmerinnen profitieren, als auch eben deine eigenen Fragen stellen. Natürlich kann das ist ganz wichtig für dich vielleicht auch nochmal zu wissen, das kann kein 1:1 Coaching an dieser Stelle sein. Das heißt, Du wirst natürlich keine ganze Stunde mit mir im 1:1 sprechen können, sondern wir sind einfach eine Gruppe von Frauen. Jede stellt mir einfach so die prägnantesten Fragen. Aber solltest du jetzt tatsächlich dann einfach mehr noch brauchen oder das Gefühl haben, das ist auf jeden Fall dann vielleicht zu kurz für mich, wenn ich vielleicht nur so ein 10-15 Minuten Spot bekomme oder so, dann ist natürlich vielleicht das Hormon Coaching für dich wirklich eine gute Variante. Das biete ich tatsächlich meinen Klientinnen dann auch an, dass ich eben zum Beispiel in diesem Bereich von 2 Stunden Hormon Coaching, 120 Minuten ganz individuell spreche, dass wir also zusammensitzen, nur im 1:1, aber dass dann eben noch das ganze Material, das eben online verfügbar ist in Lern- und Videos und Audios für dich zur Verfügung steht und du 12 Monate, also wirklich ein ganzes Jahr, wirklich einmal im Monat die Chance hast auf diese Hormonfragestunde. Und das ist schon ziemlich außergewöhnlich, weil du wirklich dann praktisch ein Jahr Unterstützung an deiner Seite hast von mir mit wirklich konkreten Tipps etc. Und das verbindet sich natürlich wunderbar mit dem 1:1 Coaching und das ist eine wirklich sehr langfristige und für alle Beteiligten, das ist auf jeden Fall das Feedback meiner Klientinnen, eine wahnsinnig gute und langfristige Unterstützung, die wirklich auch was bewirken kann. Du findest also alle Infos wie immer auf meiner Seite www.alexbroll.com. Guck gerne mal im Bereich Kurse. Da findest du den Reiter für den Mini-Audiokurs zurück zum Hormongleichgewicht. Dort findest du aber dann eben auch raus aus dem Hormonchaos den Probemonat oder eben auch raus aus dem Hormonchaos den Kurs. Und wenn du das Coaching, also mit 1:1 buchen möchtest, schreib mir dazu einfach gerne eine Mail. Schreib mir einfach unter post@alexbroll.com. Ja, und jetzt wünsche ich dir eine super tolle Woche. Ich freue mich auf dein Feedback. Lass es dir ganz gut gehen und freue dich auf die nächste Woche. Da wollen wir nämlich tatsächlich auch nochmal genauer hingucken in diese genetischen Polymorphismen mit diesen Enzymen. Das klingt langweiliger, als es ist, versprochen. Mach's gut und bis dann. Ciao, ciao.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt. Und wenn du noch mehr über dein Hormonchaos erfahren willst, geh einfach auf www.alexbroll.com. Bis zum nächsten Mal.